Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach einer Woche Koalitionsverhandlungen haben Union und SPD erste Ansätze eines gemeinsamen Regierungsprogramms formuliert. Die große Runde von insgesamt 75 Politikern verabschiedete heute europapolitische Leitlinien. So soll sich eine schwarz-rote Koalition dafür einsetzen, dass Mitgliedstaaten und Regionen in der EU wieder mehr selbst regeln können. Und sie soll Druck machen für die europaweite Einführung einer Steuer auf Finanzgeschäfte.
Die Fenster im Willy-Brandt-Haus wurden eigens frisch geputzt. Nach 2005 sind es bereits die zweiten Koalitionsverhandlungen, zu denen die Kanzlerin in die Parteizentrale der SPD kommt.
Sie kennen sich ja aus.
Ich kenne mich aus.
Hallo, wo ist der Pofalla?
Genau. Kennen wir das noch hier? Wir freuen uns heute im Willy-Brandt-Haus zu tagen und haben sicherlich gute Beratung.
Sicher.
Bereits in der vergangenen Legislaturperiode hatten Union und SPD alle wichtigen Gesetze zur Euro-Stabilisierung gemeinsam beschlossen. Den Vorrang von Bund, Ländern und Gemeinden vor der europäischen Ebene will die künftige Koalition stärker betonen. Einigkeit gibt es auch bei der Besteuerung von Börsengeschäften. Doch eine Finanzmarkttransaktionssteuer ist in der EU nur schwer durchzusetzen. Auf der anschließenden Pressekonferenz wurden auch die Unterschiede deutlich. Zum Beispiel bei der Frage, wer für die Schulden der Euro-Krisenländer aufkommen soll.
Wir wollen keine Schuldenunion. Wir wollen nicht einfach, dass Deutsche automatisch immer mehr in die Schuldverschuldung kommen müssen für andere europäische Probleme und Banken. Und wir wollen auch eine Reform, auch der EU-Kommission, aber auch der Europäischen Zentralbank. Also Deutschland muss für das, was es zahlt, auch die Stimmengewichtung beispielsweise haben. Das muss man halt offen aussprechen und auch miteinander bereden.
Sie wissen ja, wie das in Wahlkämpfen ist. Da werden harte ideologische Positionen vertreten. In Koalitionsverhandlungen nähert man sich da an. Und da ist nicht der Vordergrund Vergemeinschaftung von Haftung, sondern Restrukturierung von Banken, um das Haftungsrisiko zu reduzieren.
Die Atmosphäre der Gespräche sei gut gewesen, betonen beide Seiten. Doch bei aller Lockerheit über die drängenden Probleme der wachsenden Jugendarbeitslosigkeit in Europa wurde heute gar nicht gesprochen. Union und SPD haben sich heute beim Thema Europa auf das geeinigt, was schon zuvor wenig umstritten war. Eine Steuer auf Aktiengeschäfte ist in der Europäischen Union seit längerem in Vorbereitung. Doch wann sie die erhofften Milliardeneinnahmen bringt, steht in den Sternen. Die angestrebte Große Koalition läuft sich nur langsam warm für die schwierigen Verhandlungen über die großen Streitpunkte Mindestlohn, Rente und Infrastruktur.
Mehr als 4 Jahre nach dem Luftangriff von Kunduz in Afghanistan befasst sich das Landgericht Bonn mit dem Einsatz. Es geht um Schadensersatzklagen von Hinterbliebenen der Opfer. Damals waren mindestens 91 Menschen getötet worden, unter ihnen viele Zivilisten. Veranlasst hatte den Angriff der ehemalige deutsche Oberst Klein. Nun wird geprüft, ob er schuldhaft gegen Verpflichtungen zum Schutz der Bevölkerung verstoßen hat.
Die Strategie der Kläger für den Beginn der Beweisaufnahme forderte aufmerksames Zuschauen und Hinhören. Im Mittelpunkt beim ersten Haupttermin standen von den Piloten der Kampfjets über den Militärangriff angefertigte Videos und ihre Funksprüche.
Im Rahmen dieser Beweisaufnahme soll es zunächst einmal um die Frage gehen, hat Oberst Klein, der deutsche Offizier, einen Fehler begangen? Hat er eine falsche Entscheidung getroffen und dadurch völkerrechtliche Normen verletzt, durch die sich ein Schadenersatzanspruch dann für die Kläger ergeben könnte?
In der Nacht zum 4. September 2009 hatte der damalige Oberst Klein den Befehl zum Angriff auf 2 Tanklaster gegeben. Mindestens 91 Menschen wurden nach Bundeswehrangaben dabei getötet, darunter Angehörige der Kläger. Sie fordern von der Bundesregierung 90.000 Euro Entschädigung. Ein Argument, die Funksprüche zeigten eine grob fahrlässige Amtspflichtverletzung des deutschen Kommandeurs.
6-mal wird Oberst Klein gefragt, ob wir mal einen Tiefflug, einen Schauforsflug vornehmen können. Er hat das verneint. Wurde gefragt, wollen wir Tanker bombardieren oder Menschen, wurde Menschen genannt. Aus diesem Grunde ist nachweisbar ein Fehler geschehen. Für dieser Fehler haftet die Bundesrepublik Deutschland.
Einen Vergleich abzuschließen, das lehnten die Vertreter des Bundesverteidigungsministeriums heute erneut ab. Bis zum 11. Dezember will das Gericht nun entscheiden, ob ein schuldhafter Verstoß Kleins vorliegt. Dann würde die Beweisaufnahme fortgesetzt.
Deutschland verstärkt offenbar den Druck auf die USA, die Geheimdienstaffäre aufzuklären. Nach Berichten über einen Spähangriff auf das Handy von Kanzlerin Merkel sind Spitzenbeamte nach Washington gereist. Ihre Treffen mit engen Mitarbeitern von Präsident Obama reihen sich ein in eine Serie von Gesprächen. Auch Vertreter des EU-Parlaments bemühen sich um Aufklärung.
Passend zum grauen Himmel in Washington sind auch die Mienen wichtiger EU-Abgeordneter eher düster. Die Regierung Obama bemüht sich um Schadensbegrenzung, aber noch gibt es keine verbindlichen Zugeständnisse.
Es gab einerseits klare Reaktionen darauf, dass man sieht, hier gibt es ein Problem. Auf der anderen Seite keine wirklichen Konsequenzen, die jetzt darauf hindeuten, dass man hier die Regeln ändert, etwa beim Datenschutz für EU-Bürger oder bei der Massenüberwachung durch die Geheimdienste.
Diskret haben sich heute im Weißen Haus auch der außenpolitische Berater Merkels, Heusgen, und der Geheimdienstkoordinator Heiß mit Sicherheitsberatern des Präsidenten getroffen. Berlin drängt auf eine vertragliche Regelung für die Arbeit der Geheimdienste. Doch Washington zögert hier, einen Präzedenzfall einzugehen. Dass Obama von der Bespitzelung nichts gewusst haben könnte, hält der ehemalige Chef der NSA für ausgeschlossen. Der Präsident hat das Programm bewusst fortgeführt. Und er hat die Zahl der Abgeordneten und Senatoren ausgeweitet, die direkten Zugang zu den NSA-Aktionen hatten. Der oberste Geheimdienstchef Clapper hat noch einmal klargestellt, das Ausspionieren von Regierungen gehöre zum normalen Handwerk.
Die bisherige Linie Obamas, er habe von den Abhöraktionen nichts gewusst, lässt sich immer weniger beibehalten. Hohe ehemalige Regierungsvertreter, die namentlich nicht genannt werden wollen, bezeichnen es als lächerlich, dass der Präsident nicht informiert worden sei. Bislang bleibt Washington wichtige Antworten schuldig. Einfach zu behaupten, dass auch die Europäer in den USA spionierten, reicht nicht aus, um Vertrauen wiederherzustellen.
Im Zuge des Nahostfriedensprozesses hat Israel erneut palästinensische Häftlinge freigelassen. Insgesamt kehrten 26 meist zu lebenslangen Haftstrafen verurteilte Männer zu ihren Familien zurück. Zugleich treibt die israelische Regierung aber den Wohnungsbau in Ostjerusalem voran, dem Gebiet, das die Palästinenser als Hauptstadt eines eigenen Staates beanspruchen. Die Häftlinge wurden dessen ungeachtet jubelnd zu Hause begrüßt.
Salutschüsse im Gazastreifen, Feuerwerksraketen im Westjordanland. Die Palästinenser feiern ihre Heimkehr. Zum zweiten Mal innerhalb von 4 Monaten hat Israel Häftlinge vorzeitig entlassen. Viele der 26 Palästinenser saßen über 20 Jahre in Gefängnissen, weil sie an Anschlägen beteiligt waren. Israel hat damit eine Voraussetzung für die von den USA vermittelten Friedensgespräche erfüllt. Ich sage euch aber eines, es wird so lange kein Friedensabkommen geben, solange auch nur ein einziger unserer Gefangenen noch in israelischen Gefängnissen sitzt. Viele Israelis sind verbittert, dass verurteilte Mörder freigelassen werden. Die Familien der Opfer haben das bis zuletzt juristisch zu verhindern versucht. Vergeblich. Unverständnis herrscht auch über die Reaktion der Palästinenser. Es ist sehr enttäuschend, dass die palästinensische Regierung den Terror nicht verurteilt, sondern freigelassene Terroristen sogar feiert. Auch deshalb wurde kurz nach der Gefangenenfreilassung ein weiterer Ausbau der Siedlungen verkündet.
Die israelische Regierung könnte vor einer Zerreißprobe stehen. Denn die rechten Koalitionsparteien lehnen weitere Zugeständnisse an die Palästinenser strikt ab. Deshalb sollen sie nun durch den Bau weiterer Siedlungseinheiten besänftigt werden. Das können aber die Palästinenser kaum akzeptieren. Friedensgespräche oder gar Friedensverhandlungen könnten so in weite Ferne rücken.
Der UN-Sondergesandte für Syrien, Brahimi, tritt mit seinen Bemühungen um eine Friedenslösung für das Bürgerkriegsland auf der Stelle. Ein weiteres Gespräch mit dem syrischen Präsidenten Assad brachte keinen Durchbruch. Bei dem Treffen zeigte sich Assad unnachgiebig. Allein das syrische Volk habe das Recht, über die Zukunft des Landes zu entscheiden. Brahimi hofft dagegen auf eine internationale Friedenskonferenz im November in Genf.
Nach jahrelanger Geiselhaft in Afrika sind 4 Franzosen wieder in ihre Heimat zurückgekehrt. Sie wurden auf einem Militärflughafen bei Paris von Familienangehörigen und Präsident Hollande empfangen. Die Mitarbeiter eines französischen Atomkonzerns waren im September 2010 in dem Wüstenstaat Niger von Al-Qaida-Extremisten verschleppt worden. Nach Angaben der französischen Regierung sei für ihre Freilassung kein Lösegeld gezahlt worden. Medien berichten dagegen von mehr als 20 Millionen Euro, die geflossen seien.
Der deutsche Arbeitsmarkt kann einen Rekord verzeichnen. Noch nie seit der Wiedervereinigung waren so viele Menschen erwerbstätig. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes, wurde im September erstmals die Marke von 42 Millionen überschritten. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Oktober gesunken. 2.801.000 waren bei der Bundesagentur registriert, 48.000 weniger als im September, aber 48.000 mehr als vor einem Jahr. Die Quote liegt bei 6,5%. Alles rund um den Arbeitsmarkt und die statistischen Einzelheiten finden Sie bei uns auf tagesschau.de. Die Deutsche Telekom muss im Streit um ihre geplante Internetbremse eine Niederlage einstecken. Das Landgericht Köln hat dem Konzern verboten, die Surfgeschwindigkeit bei Internet-Flatrates im Festnetz ab einem bestimmten Datenvolumen zu drosseln. Eine solche Vertragsklausel sei unzulässig, weil sie Kunden unangemessen benachteilige. Geklagt hatte die Verbraucherzentrale NRW.
Schnelle Datenübertragung ist heute oft entscheidend. Doch die Telekom wollte auf die Tempobremse treten, wenn ein bestimmtes Datenvolumen überschritten ist. Das kündigte sie vor einem halben Jahr an und es folgte ein Sturm der Entrüstung im Internet. Daher mag das Urteil vom Landgericht Köln viele Internetnutzer erstmal zufriedenstellen.
Die Kammer hat es für unzulässig gehalten, wenn man einerseits eine Flatrate verspricht und dann andererseits in den AGB eine Beschränkung ab einem bestimmten Übertragungsvolumen einführt. Kurz gesagt kann man sagen, wo Flatrate draufsteht, muss auch Flatrate drin sein.
Betroffen sind die Call-and-Surf-Verträge mit besonders schneller Datenübertragung für Festnetzkunden ab Mai 2013. Im Kleingedruckten enthalten sie eine sogenannte Drosselungsklausel. Wer danach ein Datenvolumen von 75 GB überschreitet, dem werde die Surfgeschwindigkeit auf 2 Mbit, sprich auf weniger als ein Zehntel, reduziert. Geklagt hatte die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und die sehen im Urteil ein klares Signal.
Wenn das eben rechtskräftig würde, dann könnte man mit dem Urteil und diesem Rechtsgedanken eben auch auf andere Anbieter zugehen, deren Angebote kontrollieren und möglicherweise dann auch dagegen vorgehen, wenn eben auch dort Irreführungen im Spiel sind.
Aber das heutige Urteil verbietet nicht grundsätzlich die Drosselung von Datengeschwindigkeiten. Sie ist zulässig, wenn sie so benannt wird und nicht mit einer Flatrate geworben wurde. Entsprechend plane die Telekom künftig Produkte mit und ohne beschränkten Datenvolumen anzubieten, so ein Sprecher heute. Zum Urteil selbst wollte sich das Unternehmen nicht äußern, es erwäge aber, in Berufung zu gehen.
Die deutschen Fußballfrauen haben am Abend auch ihr drittes WM-Qualifikationsspiel gewonnen. Sie besiegten in Frankfurt am Main die Gäste aus Kroatien mit 4:0.
Geduld brauchten sie, die deutschen Fans, denn zu dem erwarteten Schützenfest kam es zunächst nicht. Simone Laudehr mit einer ersten Chance, aber ohne Torerfolg. Im vorausgegangenen WM-Qualifikationsspiel hatten sie Slowenien mit 13:0 besiegt und jetzt taten sie sich so schwer mit den schwächer eingeschätzten Kroatinnen. Kroatien zwar nur mit einem einzigen Warnschuss, doch zur Pause stand es 0:0. Die Bundestrainerin Silvia Knight konnte es nicht fassen. In der 52. Minute endlich das 1:0 durch Silja Žažić und jetzt lief's. 4 Minuten später Anja Mittag zieht durch und dann ein Eigentor durch Helena Multon, 2:0. Freistoß Jennifer Maroschan, noch ein Eigentor und kurios wieder von Helena Multon. Und schließlich Luise Wensing mit dem 4:0, Deutschland mit Startschwierigkeiten, aber am Ende siegreich.
Die Lottozahlen. 10, 12, 13, 30, 36, 45, Superzahl 1. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Drei riesige Spiegel lenken seit heute Sonnenlicht in das norwegische Örtchen Rjukan. Für die etwa 3000 Einwohner ein Grund zum Feiern, denn normalerweise liegt ihr Dorf zwischen September und März ganz im Schatten der umliegenden Berge. Die Spiegel sind etwa 450 Meter oberhalb des Ortes installiert. Computergesteuert richten sie sich nach dem Sonnenverlauf aus und reflektieren die einfallenden Strahlen auf den Marktplatz der Gemeinde.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 31. Oktober.
Dank Hochdruckeinfluss erwartet uns morgen wieder ein meist freundlicher Herbsttag. Dem Nordwesten Deutschlands bringen allerdings Tiefausläufer Regenwolken, die sich am Freitag ausbreiten. Und diese Wolken ziehen auch heute Nacht schon über den Nordwesten, sonst verbreitet klar. Regional bildet sich Nebel. Der kann sich morgen im Süden teilweise den ganzen Tag halten, im übrigen Land vielerorts sonnig. Die Wolken im Nordwesten breiten sich noch etwas aus und bringen in Nordseenähe zeitweise Regen. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden und Nordwesten frisch mit starken, an der Nordsee mit stürmischen Böen. Unter klarem Himmel heute Nacht gebietsweise frostig, an der Nordsee dagegen bis +10 Grad. Morgen 5 Grad in den Nebelgebieten des Südens bis 14 Grad am Oberrhein. Am Freitag im Südosten teilweise freundlich, sonst viele Wolken und stellenweise Regen. Auch der Samstag unbeständig, dabei sehr windig. Der Sonntag bringt uns ebenfalls wolkenreiches und sehr windiges Wetter mit Regenfällen, im Nordwesten auch Gewitter. An der Nordsee besteht die Gefahr schwerer Sturmböen.
Thomas Roth ist um 22.15 Uhr wieder für Sie da mit diesen Tagesthemen. Zwischenbilanz, wo steht Schwarz-Rot? Und Parallelgesellschaft, Einblick in die Welt der Clans von Berlin. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.